oder Liebe. Der Stimm-Sinn-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Twang oder Liebe. Ich bin hier in der wunderbaren Sommerhitze unterwegs. Ich habe einen Weg ausgesucht, wo viel Schatten ist und fühle mich wie im Urlaub. Unter mir knirscht hier so der Sandweg. Neben mir blühen die Fingerhüte wie verrückt. Die Sonne scheint mir auf mein dünnes Hemdchen, was ich anhabe. Also großartig, ich nehme dich mit in den Sommer. Und ich will mit dir heute über ein Thema sprechen, was sehr handfest ist, wenn man also aus der gesangspädagogischen Perspektive guckt, wo man denken könnte, es geht sehr viel um richtig oder falsch, und möchte da mal ein bisschen eine andere Perspektive aufzeigen. Ich möchte nämlich mit dir über Intonation sprechen. Also ganz grob würde man denken, okay, treffe ich den Ton nicht? Ist der Ton zu hoch oder zu tief? Oder treffe ich den Ton genau in der Mitte? Ja, und gerade für alle Menschen, die jetzt hier zuhören, die in Chören sind, ist das natürlich immer wieder Thema, auch im Einzelunterricht, auch wenn wir einfach so singen, ja, ist es immer wieder Thema und vor allen Dingen auch Stressthema. Stressthema für den Chorleiter, für die Chorleiterin, die hören, oh Scheiße, die Bässe sind schon wieder zu tief oder der Alt ist zu tief oder Sopran ist irgendwie nicht auf dem Pitch. Und Stressthema für die Menschen, die immer wieder gesagt kriegen, du triffst den Ton nicht richtig, du bist immer zu tief. Und weil mir gerade diese Stressthemen so sehr am Herzen liegen, will ich mit dir darüber heute sprechen. Weil ich glaube, dass wir bei diesen Stressthemen wie Intonation nicht weiterkommen, wenn wir versuchen, daran rumzufuckeln. Wenn wir versuchen, da mit Gewalt und Willen was zu verändern. Ja? Also wenn ich dem Bass im Chor sage, ihr seid da zu tief, dann werden sehr wahrscheinlich von den 6 Bässen, die da sind, die 2, die nicht zu tief sind, irgendwie noch mehr drücken und schieben, ja? Noch mehr knödeln, noch mehr Spannung im Hals sich angewöhnen. Ja? Und die anderen 4 wissen gar nicht, worum es eigentlich geht, weil sie es vielleicht gar nicht gehört haben und es möglicherweise gar nicht mit dem in Zusammenhang gebracht haben, wie es sich in ihnen selbst anfühlt. Und deswegen löst es das Problem nur in den seltensten Fällen. Und ich habe, wenn ich mit Chören arbeite, nie das Gefühl, ich muss an der Intonation arbeiten, beziehungsweise wenn ich an der Intonation arbeite mit Menschen, dann arbeite ich nie darüber, den Menschen zu sagen, du bist hier zu hoch oder zu tief. Außer es ist wirklich ein falscher Ton. Ja, wenn es wirklich ein Halbton daneben ist oder so, klar. Aber wenn einfach nur der Ton nicht ganz auf dem Pitch ist, dann ist meiner Meinung nach der Versuch, es zu aktiv zu beeinflussen, richtet mehr Schaden an als der leicht schiefe Ton. Und ein wichtiger Aspekt beim Thema Intonation ist für mich, dass wir nicht nur das Phänomen schief oder nicht schief betrachten, sondern dass wir uns fragen, was ist denn eigentlich die Ursache? Was ist denn die Ursache, dass dieser Mensch diese Melodie nicht gerade nachsingen kann? Was ist denn die Ursache, dass dieser eine hohe Ton noch nicht da sitzt, wo er sein sollte? Und da habe ich schon damals in meiner Examensarbeit 2008 was drüber geschrieben und will da mit euch ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Weil es kann so unterschiedliche Ursachen haben, und die Tatsache, dass jemand vielleicht nicht hört, dass er schief singt, ist dabei der absolut verschwindendst kleinste Anteil. Und ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, wie viele Punkte ich mir aufgeschrieben habe. Genau, im Grunde habe ich mir 7 verschiedene Ursachen aufgeschrieben, was der Grund sein kann, warum jemand nicht sauber singen kann. Und eine Möglichkeit ist immer, dass es ein handwerkliches Problem ist. Also, dass der Mensch den Ton auf der Tonhöhe, wo er eigentlich sein sollte, handwerklich nicht singen kann, weil es irgendwo zu viel Spannung oder zu wenig Spannung gibt, weil es der Sound, den der Mensch machen möchte, mit dem Handwerkszeug, was er zur Verfügung hat, nicht funktioniert. Dass der Ton nicht an der richtigen Stelle sitzt, dass der Ton nicht im Körper einrastet. Und dann hilft es überhaupt nicht, darüber zu sprechen, der Ton ist zu hoch oder zu tief, sondern dann hilft es nur, technisch zu gucken, wo klemmt's. Ja, ganz plakatives Beispiel. Ein Teenager will irgendwie Adele singen und drückt seine Bruststimme so bis oben zum C und ist deswegen unten immer, oben immer irgendwie zu tief. Da hilft das gar nichts zu sagen, du bist da zu tief, sondern das Einzige, was da hilft, ist, der Stimme zu mehr Freiheit zu verhelfen und dem Menschen beizubringen, wie technisch sich was verändern kann, wie die Spannung an die richtige Stelle rutscht, wie die Entspannung an die richtige Stelle rutscht, wie die Resonanz an die richtige Stelle rutscht, dass der Ton überhaupt auf dem Pitch sein kann. Ganz technisch. Und das sehe ich in Chören ganz, 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 ganz oft. Ja, deswegen ist auch immer der Alt zu tief, weil oft so brustig nach oben geschoben wird und das denen aber eigentlich gar nicht möglich ist, weil sie nicht wissen, wie es technisch geht. Ja, und dann hilft es überhaupt nicht zu sagen, ihr seid da zu tief, weil dann wird nur noch mehr gedrückt mit der Bauchmuskulatur, mit dem Kiefer zugebissen und so weiter und so weiter. Da hilft erstmal nur entspannen. Ja? Oder jemand ist zu tief, weil er unterspannt ist. Gibt es ja auch. Ja, deswegen, das ist dann wahrscheinlich eher die Variante, ein bisschen hauchig, ein bisschen zu wackelig. Und auch da hilft es nichts, du musst den Ton besser treffen, sondern hey, wir müssen mal ein bisschen Spannung in deinen Körper bringen. An der richtigen Stelle wohlgemerkt. Ganz dicht damit verwoben ist natürlich die Frage, wie ist der Ton eigentlich an den Körper angebunden? Ja, für mich ist das nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt als dieses rein technische, weil da meine ich wirklich was Stimmtechnisches. Aber ist der Körper als Resonanzkörper wirklich präsent? Und wenn das nicht so ist, dann funktioniert oft die Umsetzung, das ist noch ein weiterer Punkt, da komme ich gleich später dazu, die Umsetzung von was höre ich im Kopf und was kommt dann wirklich raus, funktioniert dann nicht. Ja, also wenn ich zum Beispiel mit Menschen mit den Atemtypen arbeite, da mache ich bestimmte Körperübungen, die sozusagen dafür sorgen, dass die Druck- und Zugverhältnisse im Körper, dass die Geschwindigkeit des Atems, wie der Atem auf die Stimmbänder trifft, wie der Körper die Spannung innen hält, dass das in eine Selbstregulation kommt, dass wir über bestimmte Übungen den Körper so anregen, dass er selbst rausfindet, wie viel Spannung brauche ich wo. Und dann erledigt sich erstaunlicherweise ganz oft das mit der Intonation. Ich habe zum Beispiel mal, das ist schon ein bisschen länger her, aber einen Schüler auf eine Aufnahmeprüfung für Schauspiel vorbereitet und der hatte gar keine Gesangserfahrung. Kommt aber aus einem musikalischen Elternhaus, hatte sich ein Stück ausgesucht, was auch nicht zu schwer war, hat aber immer so ein bisschen schief gesungen. Und das lag in diesem Falle nicht daran, dass er sich nicht getraut hat, da kommen wir auch gleich noch zu, sondern das lag daran, dass einfach die Stimme, die Singstimme und natürlich damit verbunden auch die Sprechstimme, aber das war in dem Moment nicht meine Baustelle, nicht ganz mit dem Körper verbunden war. Und das deswegen wie so ein, man kann sich das vorstellen, wie so ein Puzzleteil, was nicht ganz passt. Dass einfach der Atem und die körperliche Unterstützung für den Ton nicht den Klang so umsetzen können, dass der Ton auf dem richtigen, dass der Ton auf der richtigen Intonation landet. Und dann hatte man das Gefühl, der singt eigentlich die ganze Zeit schief. Und dann könnte man jetzt denken, okay, man geht da so von Ton zu Ton und bastelt sich da so durch. Guck mal, der Ton ist hier und der ist jetzt zwei höher und Aber habe ich nicht gemacht, sondern ich habe mit dem einfach was gemacht zum Thema Atemtypen. Habe den sozusagen in sich einrasten lassen. Und dann hat er plötzlich gerade gesungen. Und das passiert mir durchaus öfter. Ja. Und das finde ich spannend. Ja, und solche Dinge werden oft von Menschen überhaupt nicht beachtet, wenn es um Intonation geht. Und ich habe es schon angedeutet, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass Intonation Thema ist, wenn Menschen sich nicht richtig trauen. Wenn Menschen zum Beispiel immer nur so leise in sich reinmurmeln und sobald der Ton ein bisschen rausgeht aus der Sprechkomfortlage, trifft man den Ton nicht mehr. Und das hat dann weder mit einer technischen Schwierigkeit zu tun, noch damit, dass irgendwie der Körper nicht an Bord ist, sondern dass dieser Mensch sich nicht zeigen möchte oder sich nicht zeigen kann. Ja, dass der Mensch Angst hat, er könnte gehört werden. Das passiert meistens, wenn Menschen zum Beispiel in einem Chor singen und immer gewohnt sind, mit Menschen zusammen zu singen. Und auf einmal singen die alleine und dann singen die grottig schief. Weil die sich plötzlich selbst hören, weil die merken, ach du Scheiße, ich werde gehört. Meine Stimme ist jetzt im Vordergrund. Und dann nehmen die sich innerlich so zurück, wie wir fahren so mit halb angezogener Handbremse. Und da ist es dann oft gerade in der Höhe so, dass die Menschen wie so Schiss vor ihrer eigenen Courage kriegen. Und dann geht es nicht um Handwerkszeug. Dann geht es nicht darum, denen zu sagen, hey, du bist da zu tief. Oder hey, die Intonation ist da nicht sauber. Sondern dann geht es darum, die Menschen zu ermutigen. Hey, das ist gut, was du machst. Du darfst dich trauen. Ja, es geht darum, sich zu zeigen und gehört zu werden. Und das sind ganz andere Baustellen, ganz andere Prozesse. Und gerade bei diesen Menschen kann das so viel Schaden anrichten, wenn wir denen sagen, du singst unsauber. Du kannst nicht singen, du triffst ja gar nicht die Töne. Weil dann trauen die sich noch weniger. Ja, und da braucht es ganz andere Versorgung für dieses Intonationsproblem, als wenn wir ein rein handwerkliches Problem haben, wo jemand sich eigentlich trauen will und es aber dann die Stimme einfach noch nicht mitgehen kann, weil sie nicht das Handwerkszeug hat. Dann gibt es noch einen vierten Punkt, der ist sängerspezifisch, ja, weil wir beim Singen nicht nur Tonhöhe hören, sondern natürlich auch Klangfarbe. Und ja, auch auf der Trompete und auf der Geige und so weiter gibt es auch unterschiedliche Klangfarben, aber nicht so extrem wie beim Singen. Ja, wenn ich manchmal Leuten vorsinge und sage, guck mal, das ist der gleiche Ton. Dann sagen die, nee, der eine war doch viel tiefer. Sage ich so, nein, das war der gleiche Ton. Er war nur in einer ganz anderen Klangfarbe, eine andere Stimmmischung. Und das bringen viele Leute durcheinander und kommen dann ins Schwimmen, weil sie nicht mehr wissen, wo sie sich eigentlich verorten in diesem Dschungel von hoch und tief. Und was ist eigentlich Klangfarbe und was ist wirklich Tonhöhe? Und das haben wir eben nicht bei anderen Instrumenten, ja? Auf einer Geige kann man ein lautes E und ein leises E, ja, und vielleicht noch etwas zarteres. Aber es ist immer ein Gefühl von, das ist der gleiche Ton. Und beim Singen haben wir das eben oft nicht, dass sich ein C2 in einer klassischen Mischung total anders anfühlt als in einem Belt. Das fühlt sich einfach im Körper an wie zwei verschiedene Töne. Und da die innerliche Verquickung von Tonhöhe und Klangvorstellung auseinanderzuwickeln, ist auch total wichtig, auch im Chor. Ja, wir singen, im Chor wird oft nur Tonhöhe geübt und dann wird gesagt, so, und jetzt brauchen wir das ein bisschen doller, ein bisschen kräftiger oder jetzt brauchen wir das ganz zart. Da kommt jetzt erstmal ein Trecker, muss ich mal kurz vorbeilassen. Aber dass sich das, was wir vorher auf Pitch geübt haben, was wir auf der richtigen Tonhöhe, vielleicht in der zarten Klangfarbe, sauber hingekriegt haben, dass sich das im Hals und beim Singen komplett anders anfühlt, wenn wir ein bisschen mehr Power reingeben, wenn wir ein bisschen mehr Masse reingeben, das wird oft vergessen. Und dann verrutscht die Intonation. Und dann müssen wir wieder gucken, liegt es an der technischen Unvermögen? Liegt es daran, dass die Stimmen nicht wirklich gut mit dem Körper verbunden sind? Oder liegt es daran, dass die Menschen sich vielleicht gar nicht trauen, in diese andere Klangfarbe zu gehen? Und da spielt auch noch ein bisschen mit rein, zum Beispiel, dass sich unterschiedliche Vokale auch unterschiedlich anfühlen im Körper und auch sich von der Intonation anders anfühlen. Ja, manchmal sind so Intonationsschwierigkeiten, gerade wenn Menschen zusammen singen und es nicht so ganz richtig einrastet, auch gar nicht eine Frage wirklich von der Tonhöhe, sondern wie gleichen sich die Vokale an? Ja, treffen wir alle die gleiche Vokalfarbe? Haben wir alle das gleiche I oder das gleiche U? Oder machen einige U und die anderen Ö? Ja, das ist so viel differenzierter als: Treffe ich den Ton sauber oder treffe ich den Ton nicht sauber? Und auch in unterschiedlichen Stilistiken. Ja. In einem Blues-Feeling, ja, würde ich anders intonieren, als wenn ich ein Kunstlied singe. Natürlich. Ja, und dann hängt es auch damit zusammen, aus welcher Stilistik kommt denn jemand? Also ich zum Beispiel, ich komme ja eher so aus der populären Richtung. Ich habe mich viel mit Jazz und Soul und Funk und sowas beschäftigt, Gospel. Und da gehört es einfach zum Genre, zu der Klangvorstellung dazu, dass wir Töne nicht immer gerade direkt auf dem Pitch ansingen, sondern dass die Konsonanten oft zum Beispiel von unten so ein bisschen angeschliffen werden. Und wenn ich das gewohnt bin und jetzt plötzlich in dem klassischen Chor singe, dann sagt mir jemand, deine Intonation ist nicht gut, dein Ton ist zu tief. Und dann sage ich, aber wieso? Mein Ton ist genau wie immer. Ja, aber ich habe nicht na gemacht, sondern na. Habe eine kleine Autobahnauffahrt gemacht. Und das kann so ein ganzes Intonationsding von so einem Chor ins Wanken bringen. Da ist es so viel, also so viel feines Hinhören, feine Ursachenforschung nötig, um herauszufinden, warum stimmt da die Intonation nicht? Warum rasten Stimmen nicht miteinander ein? Und warum haben wir das Gefühl, dass es unsauber ist? Ja, und in manchen Stilistiken ist die Toleranz, was klingt sauber und was klingt unsauber, viel breiter, als wenn wir jetzt in einem klassischen Kontext schauen. Genau, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es sein kann, und das ist ein bisschen immer mein Problem auch gewesen. Und die Frage ist immer natürlich, warum ist das dann so und wie beheben wir das? Aber erstmal der grundsätzliche Gedanke, dass das, was ich innen an Musik höre, sich aus welchem Grund auch immer nicht so leicht ins Außen, ins Hörbare übersetzen lässt. Ja, dass ich kann zum Beispiel ganz schlecht Melodien, die ich einmal gehört habe, direkt nachsingen. Mein Mann ist da ganz anders. Ja, der hört einmal einen Song irgendwie auf einer CD oder früher, als ich beim Kindertheater war. Ich habe eine Show 30 Mal gespielt und der ist zweimal zum Hören und hatte schon vorher 6 Wochen geprobt, ja. Und der ist zweimal zum Hören gekommen und hat jeden Song mitgesungen. Kann ich nicht. Ja, konnte ich nie, weil ich brauche, und das habe ich im Laufe der Zeit dann gelernt, eben ich brauche für die Tonhöhen, für Melodieverläufe, für wann ist ein Ton wirklich sauber, ein ganz klares Körpergefühl. Ich gehe da nicht nach dem Ohr, beziehungsweise wenn ich meinem Ohr traue, dann bin ich ganz schnell verloren. Ja, sondern bei mir ist die Verkörperung von Musik, die Verkörperung von Melodien, ist für mich persönlich das Allerwichtigste. Und dann bleibt auch die Intonation sauber, wenn nicht irgendwelche technischen Schwierigkeiten dazukommen. Ja, und da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu trainieren. Wie kommt das, was ich innen höre, wirklich dann auch raus? Und da habe ich auch eine Teilnehmerin in der Jahresgruppe gehabt, die durch und durch musikalisch war, die Geige gespielt hat, was ja auch wirklich intonationsmäßig ein herausforderndes Instrument ist, die aber das, was sie innen an Musik gehört hat, überhaupt nicht mit dem in Verbindung gebracht hat, wie es sich dann beim Singen angefühlt hat. Und das hat eine Weile gedauert. Mittlerweile ist das anders. Ja? Mittlerweile gibt es da viel mehr inneres Gespür. Wie fühlt sich das, was ich innen höre, dann auch beim Singen wirklich an? Wie geht das zusammen? Aber das hat wirklich eine Weile gedauert. Ja, und auch das ist was, was man dann genau an dieser Ecke üben muss. Und nicht zu sagen, du singst ja total schief oder da ist die Intonation unsauber. Weil damit können die Menschen dann gar nichts anfangen. Weil in ihrem Kopf ist das Lied, ist die Melodie total klar. Es fehlt sozusagen an der Brücke, diese, ja, an der Verbindung von, wie übersetzt sich das, was ich in meinem Kopf höre, in Klang, in die Bewegung der Stimmbänder. Wenn wir mehrstimmig singen, kommt da noch ein Punkt dazu, nämlich, wie verorte ich mich denn eigentlich im Zusammenklang mit den anderen? Ja, das ist auch immer eine Herausforderung. Oh, da ist eine schöne Libelle. Die fliegt mir direkt vor der Nase herum. Wie fühlt sich eine große Terz an, wenn ich auf der Terz von dem Akkord bin? Wie fühlt sich eine große Septime an? Ja, wie fühlt sich das an, wenn eine Quinte wirklich einrastet? Und dann merkt ihr schon, dass das für mich persönlich kein Hörphänomen ist, sondern für mich ist das ein körperliches Phänomen. Körperliches Phänomen, wenn Töne wirklich miteinander einrasten. Und da geht es dann darum, wie verorte ich mich in diesem Zusammenklang? Welche Aufgabe habe ich da? Ja, und wenn ich auf einer Terz so drauf sitze, als wie ich sonst auf einem Grundton drauf sitze, ist die Intonation nicht sauber. Ja, und dafür nach und nach ein Gespür zu entwickeln, ist eine Herausforderung für viele Menschen. Auch für viele Chorleiter, ja, das mit den Leuten wirklich zu üben. Aber es ist eine ganz andere, es braucht eine ganz andere Versorgung, als ihr, die ihr da die Terz habt, ihr müsst ein bisschen höher. Da wissen die oft gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Ich übe gerade diese Verortung im Gesamtklang sehr gerne darüber, dass ich die Menschen wirklich in dieses körperliche Einrasten bringe. Ich arbeite viel mit Butterbrotpapier, also mit im weitesten Sinne erstmal Störgeräuschen, die dafür sorgen, dass wir den Klang nicht mehr so festhalten, sondern dass wir in einen beweglicheren, obertonreicheren Klang kommen, der dann auch einfach sich besser einfügt in so einen Gesamtklang. Ja? Oder über die haptische Wahrnehmung von Klängen, auch von Mehrstimmigkeiten, über Luftballons, Vibrationsempfinden mit den Händen, wo wir dann eben gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, bin ich zu hoch oder zu tief. Und ich glaube ja fest daran, dass wenn Menschen mal das Erlebnis hatten, dass Intonation, dass so ein Akkord wirklich einrastet, dass sich das im Körper abspeichert und dass dieses Gefühl von, ah, jetzt sind wir zusammen, dass das der beste Wegweiser ist, damit wir das beim nächsten Mal auch wiederfinden. Damit wir beim nächsten Mal wissen, oder nicht wir wissen, sondern dass der Körper weiß, wie viel Spannung braucht es, wie viel Loslassen braucht es, was ist meine Aufgabe in dem Akkord, ja, wie ist die Klangfarbe, wie ist die Vokalfarbe und wie viel Support ist da auch von den anderen Stimmen, der mir erlaubt, mich wirklich zu trauen. Ja. Und ich möchte alle euch, die ihr hier zuhört, wirklich ermutigen, Intonation aus einem differenzierten Blickwinkel zu betrachten. Ja. Immer wieder zu gucken, warum stimmt der Ton nicht. In meiner Erfahrung hilft es so gut wie nie zu sagen, ihr seid da zu hoch oder zu tief. Es sei denn, es ist jemand, ein Profi oder so, ja, der genau weiß, warum selber und das direkt lösen kann. Oder es ist jemand, dessen Stimme super gut frei ist und wo es wirklich nur am Ohr liegt, dass er vielleicht gar nicht genau weiß. Ach so, ich bin da auf der None. Aha, das muss ich ein bisschen, da muss ich mich erstmal reinfühlen und dann organisiert die Stimme sich davon alleine. Aber Intonation ist für mich nichts, was man durch Anweisungen von der Ton ist zu hoch oder zu tief lösen konnte. Und ich hoffe, ich habe dir da jetzt ein bisschen Futter zum Nachdenken gegeben. Ich hoffe, du nimmst das mit in deine Chorprobe. Ich hoffe, du nimmst das mit in deinen Gesangsunterricht, in deinen Musikunterricht, in der Schule oder wo auch immer du mit Menschen zu tun hast, die singen oder wo du singst. Und dich immer mal zu fragen, was braucht's? Was braucht's, damit der Ton frei sein kann? Weil freie Töne organisieren sich wunderbar in der Intonation, wenn mir selbst der harmonische Zusammenhang klar ist. Da ist gar keine Frage. Und wir dürfen da einfach die Bedingungen schaffen, damit die Töne sich so organisieren können, dass sie sich einhaken können, dass sie strahlen können, dass sie einrasten können in dir und in der Musik. Und dann macht's richtig Spaß. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war viel. Ich hoffe, du ziehst einfach das raus, was für dich genau richtig ist. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Gaia, Gaia, oh, Gaia, oh, oh, hey, Gaia, oh, 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 Gaia. So da 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 da, so da 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 da, da 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 da, da do ba do da ya do ba do da 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 ya do da 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 ya do da ya do da do da ya do do za. Zayado, ayo, o, tayado, eo, o, tayado, o, 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 o.